Ich bin auserwählt. Vor fast 20 Jahren habe ich das Seminar abgeschlossen. Am Tag der Abschlussfeier setzte ich mich mit den anderen Studierenden in die große Halle und schaute mir das Programm für die Zeremonie an. Es sollte ein paar Reden geben, ein paar Lieder und einige Auszeichnungen für die besten Studierenden. Ich habe das Lernen immer geliebt, aber die Schule selbst nie besonders. Daher war ich immer eher ein durchschnittlicher Schüler. Ich saß lieber hinten oder in der Mitte, nie ganz vorne. Wir wussten alle, wer die besten Studierenden waren, also konnte ich beim Blick auf die Auszeichnungen erraten, wer jeweils gewinnen würde. Ich wusste, dass ich keinen Preis bekommen würde. Doch als ich die Liste der Auszeichnungen überflog, sah ich einen Preis für den besten Missionsstudenten. Missionen waren der Grund, warum ich überhaupt ins Seminar gegangen bin. Ich wollte eigentlich nie Pastor werden. Ich wollte zuerst Missionar sein und später wurde ich dann Pastor. Also war ich im Seminar im Missionszweig. Aber ein Teil dieses Zweigs war, dass man ein zweimonatiges Praktikum in einem anderen Land absolvieren musste. Ich machte meines 2007 in Donetsk, Ukraine. Aber diese zweimonatige Verpflichtung führte dazu, dass viele Studierende das Programm wechselten. Sie wollten das Praktikum nicht machen und wechselten daher zu einem anderen Zweig als Missionen. Am Ende meines Programms waren manchmal nur noch 3 oder 4 weitere Studierende in meinen Kursen. Also fing ich an, über diese Studierenden nachzudenken, und mir wurde klar, dass keiner von ihnen an diesem Tag ihren Abschluss machte. Sie würden erst im nächsten Jahr graduieren. Und dann dämmerte es mir, werde ich heute etwa einen akademischen Preis gewinnen? Ich meine, ich habe den Preis nicht verdient. Andere Studierende verbrachten viel mehr Zeit in der Bibliothek als ich. Andere machten die zusätzlichen Hausaufgaben. Sie hätten die Auszeichnung verdient, nicht ich. Aber dann kam der Moment für diesen Preis, und tatsächlich sagten sie meinen Namen. Sie wählten mich aus. Ich ging auf die Bühne und stellte fest, dass die Auszeichnung mit $500 verbunden war. Danach sagte meine Mutter, sie sei so stolz auf mich, weil ich so hart gearbeitet habe. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich wahrscheinlich der einzige Kandidat war. Aber diese Auszeichnung war eine Bestätigung vom Herrn, dass ich auf dem richtigen Weg war, dass ich weiterhin die Missionen verfolgen sollte. Und ein paar Monate später, als es Zeit war, finanzielle Unterstützung zu sammeln, um hierher nach Polen zu kommen, hatte ich schon etwas Startkapital. Wir begannen mit diesen $500. Es fühlt sich so gut an, auserwählt zu werden, aus welchem Grund auch immer, nicht wahr? Es fühlt sich so gut an, ausgewählt zu werden. Heute Morgen möchte ich eine neue Predigtreihe beginnen, die sich mit dem Epheserbrief beschäftigt. In den nächsten Wochen werden wir die vielen Themen in Epheser erkunden, die das christliche Leben betreffen. Sinnhaftigkeit, Gnade, die Gemeinde, Einheit, Familie, die geistlichen Kämpfe, denen wir gegenüberstehen, und so weiter. Heute im ersten Kapitel schauen wir uns an, was es bedeutet, von Gott auserwählt zu sein. Wenn Sie also eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir Epheser Kapitel 1 auf. 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Der Verfasser dieses Briefes ist Paulus. Paulus war ein Apostel Jesu Christi. Apostel, was Gesandter bedeutet, ist ein Begriff, der im Neuen Testament am häufigsten verwendet wird, um die engsten Jünger Jesu Christi zu beschreiben, die persönlich von ihm berufen und gesandt wurden, um seine Lehre zu verkünden. Bevor Paulus Christus begegnete, war er ein Feind der Gemeinde. Er verfolgte die Gemeinde. Doch auf dem Weg nach Damaskus begegnete er Jesus. Jesus rettete ihn, durch den Willen Gottes, wie es im ersten Vers heißt. Gnade ist ein großes Thema im Epheserbrief, und Paulus hat Gnade durch die Ereignisse in seinem eigenen Leben ganz bestimmt verstanden. Paulus sagt, an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Das heißt, Paulus schreibt an eine bestimmte Gemeinde in Ephesus. Und dies ist ein Brief. Wenn ich dir einen langen Brief schreiben würde, würdest du am Anfang, in der Mitte oder am Ende zu lesen beginnen? Am Anfang, richtig? Aber oft versuchen wir, die Bibel irgendwo in der Mitte zu lesen und sagen dann, ich verstehe das nicht. In den nächsten Wochen werden wir diesen Brief also von Anfang bis Ende studieren, damit wir den gesamten Zusammenhang von dem bekommen, was Paulus schreibt. Die erste Hälfte des Briefes handelt ganz davon, wer wir in Christus sind. Die zweite Hälfte des Briefes handelt davon, wie wir leben sollen, eben weil wir eine Beziehung zu Jesus haben. Paulus schreibt also an eine Gemeinde. Er nennt die Menschen in der Gemeinde Heilige. Manchmal denken wir bei dem Wort Heilige an besonders fromme Menschen, die erstaunliche Dinge getan haben. Aber in der Bibel bezieht sich Heilige auf Gläubige, nicht auf Supermenschen. Wenn du an Jesus glaubst, bist du nach dem Wort Gottes ein Heiliger. Diese Gemeinde befindet sich in der Stadt Ephesus, die heute im Westen der Türkei liegt. Ich hatte vor einigen Jahren das Privileg, Ephesus zu besuchen, und es ist sehr gut erhalten. Ephesus ist also keine erfundene Stadt. Es ist ein historischer Ort, den man heute besuchen kann und an dem man viele der Städten sehen kann, die im Neuen Testament erwähnt werden. Paulus schrieb: Gnade und Friede euch vom Herrn. Gnade euch zu sagen, war damals eine übliche griechische Begrüßung. Aber Paulus fügt die übliche jüdische Begrüßung Frieden hinzu. Gnade und Friede sind eine passende Zusammenfassung dessen, was es bedeutet, eine Beziehung zu Jesus zu erleben. Der nächste Abschnitt, die Verse 3 bis 14, ist im Griechischen, in der Originalsprache, ein einziger langer Satz. Damals wurde keine Zeichensetzung verwendet, um Papier zu sparen. Deshalb wurde die Zeichensetzung später hinzugefügt. Auch wenn wir es Vers für Vers betrachten werden, solltest du daran denken, dass dieser Abschnitt ein einziger Gedankenstrom ist. 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit Lobpreis. Gepriesen sei Gott war damals ein typisches jüdisches Lobpreisangebot. Aber Paulus fügt hier etwas Neues hinzu. Paulus schrieb: Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus, indem wir an seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung zur Vergebung der Sünden glauben, haben wir nicht nur einige der geistlichen Segnungen, die von Gott verfügbar sind. Wir haben, wie es in Vers 3 heißt, jeden geistlichen Segen. Anders ausgedrückt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, bist du nicht nur gesegnet, sondern du hast jeden geistlichen Segen. Manchmal schauen wir jemanden an, der viel Geld hat und sagen, wow, du bist gesegnet. Oder du schaust jemanden an, der verheiratet ist und sagst, wow, du bist gesegnet. Du schaust jemanden an, der erfolgreich ist und sagst, wow, diese Person ist gesegnet. Wir schauen auf das Äußere und sagen, wow, diese Person muss wirklich gesegnet sein. Diese Dinge sind Segen, aber das bedeutet nicht, dass du in Jesus Christus weniger gesegnet bist. Später im Brief offenbart Paulus, dass er diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom schreibt. Ist Paulus nun weniger gesegnet im Gefängnis, als wenn er draußen wäre? Nein. Was auch immer es bedeutet, in Christus gesegnet zu sein, steht uns genau hier und jetzt an diesem Ort zur Verfügung. Aber es steht genauso auch jedem Christen zur Verfügung, der momentan im Gefängnis ist. Es steht jedem Christen zur Verfügung, der gerade im Krankenhaus ist. Die geistlichen Segnungen kommen von innen. Ich denke, das missverstehen wir oft. Jesus sagte nicht, gesegnet sind die Gesunden, gesegnet sind die Reichen, gesegnet sind die Bequemen und Erfolgreichen, als er die Bergpredigt hielt. Nein, er sagte, gesegnet sind die Armen im Geist, gesegnet sind die Trauernden, gesegnet sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das war Paulus Situation. Er war nicht im Gefängnis, weil er ein Dieb war. Er war im Gefängnis, weil er für das Predigen des Evangeliums verfolgt wurde. Die Welt würde sagen, der arme Paulus. Jesus sagt, Paulus, du bist gesegnet. In Christus bist du mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Egal wie deine Situation heute ist, ob du reich oder arm bist, im Gefängnis oder außerhalb des Gefängnisses, ledig oder verheiratet, angestellt oder arbeitslos, gesund oder krank, du bist gesegnet. Paulus fährt fort. Vers 4. So wie er uns in ihm erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In diesen beiden Versen steckt so viel. Vers 4 sagt, dass Gott uns, das heißt alle Gläubigen, vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Das Konzept, das Gott auswählt, ist in der Bibel nichts Neues. Im Alten Testament hat Gott Abraham erwählt, Gott hat Israel erwählt und so weiter. Aber das Erstaunliche, das man in Vers 4 bedenken sollte, ist das Timing von allem, das Wann. Es war nicht so, dass du geboren wurdest und Gott sagte, okay, schauen wir mal, wie diese Person sein wird, bevor er eine Auswahl traf. So war es nicht. Es war keine Audition. Nein, es steht vor Grundlegung der Welt. Das ist das Wann. Mit anderen Worten, bevor Gott die Welt erschaffen hat, hat er dich erwählt. Gott hat dich erwählt. Das ist das Wer. Wenn wir nun oft über das sprechen, was Theologen die Lehre der Erwählung nennen, kann das schnell zu einer philosophischen oder theoretischen Debatte werden. Aber ich glaube nicht, dass Paulus beim Schreiben des ersten Kapitels gehofft hat, dass das zu philosophischen und theoretischen Debatten führt. Ich denke nicht, dass das die Absicht war. Ich glaube, die Absicht war, dass die Menschen in Ephesus einen Schritt zurücktreten und darüber staunen, dass Gott sie absichtlich und zu einem bestimmten Zweck erwählt hat. An dem Tag, an dem ich bei meiner Abschlussfeier für die Auszeichnung ausgewählt wurde, glaubst du, dass ich, bevor ich die Auszeichnung annahm, gesagt habe, bitte erklären Sie mir genau, wie der Auswahlprozess ablief. Das habe ich doch gar nicht gedacht. Ich war einfach nur erstaunt und glücklich, dass Sie mich ausgewählt hatten. Paulus sagt der Gemeinde, unser Gott ist erstaunlich. So erstaunlich ist er, dass du in seinen Gedanken warst, noch bevor er überhaupt die Erde erschaffen hat. Er hat also nicht die Erde erschaffen und dann überlegt, was soll ich mit diesem Ort machen? Ich weiß, ich werde hier Menschen hinsetzen. Nein, so war die Reihenfolge der Ereignisse nicht. Noch bevor er das Fundament der Welt legte, hat er dich erwählt. Also, bevor Gott einen Berg erschuf, hat er dich erwählt. Bevor Gott die Ozeane erschuf, hat er dich erwählt. Bevor Gott dieses Land erschuf, auf dem wir stehen, hat er dich erwählt. Bevor Gott die Sonne erschuf, hat er dich erwählt. Bevor Gott den Mond erschuf, hat er dich erwählt. Bevor Gott die Sterne erschuf, hat er dich erwählt. Hast du verstanden, was Paulus hier in Vers 4 sagt, dass Gott dich erwählt hat, bevor er irgendetwas erschaffen hat? Er wusste nicht nur, dass du existieren würdest, er hat dich nicht nur erschaffen, sondern er wusste auch, dass er dich retten würde, damit du heilig und untadelig bist. Hat er das getan, weil er musste? War er dazu verpflichtet? Nein. Am Ende von Vers 4 steht, dass er es in Liebe getan hat. Es war Gottes freie Entscheidung, uns zu erschaffen und uns zu retten. In Liebe hat er uns vorherbestimmt, von ihm adoptiert zu werden, heißt es in Vers 5. Das Wort vorherbestimmen kommt 6-mal in der Bibel vor, davon 2-mal hier in Epheser 1. Es bedeutet, etwas im Voraus zu bestimmen. Das Ende von Vers 5 macht denselben Punkt deutlich, wenn es heißt, dass er uns angenommen hat nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sobald wir Gläubige werden, werden wir in die Familie Gottes aufgenommen. Wir werden adoptiert. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Das ist das Was des Auserwähltseins. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen und erhalten all die Rechte und Vorrechte, die damit verbunden sind. Ein paar unserer guten Freunde zu Hause haben ein junges Mädchen adoptiert, und jedes Mal, wenn wir sie besuchen, ist es so schön zu sehen, wie ihre Persönlichkeit, ihre Freude und einfach, wie glücklich dieses Mädchen bei unseren Freunden ist. Sie ging von einem Zuhause, das sich nicht um sie kümmern konnte, zu einem Zuhause, das sie wollte und sie alle Tage ihres Lebens lieben wird. Das ist der Geist der Adoptionssprache hier. Es ist nicht so, dass uns jemand vor die Haustür von Gottes Haus gesetzt, die Klingel geläutet und dann weggelaufen ist. Und dann öffnet Gott die Tür, sieht uns und sagt, nun, ich nehme Clint, weil sonst niemand ihn nehmen wird. Das ist hier nicht die Vorstellung. Es ist das Gegenteil. Gott hat uns ausgewählt. Er hat im Himmel mit den Engeln eine Feier veranstaltet, als wir von Neuem geboren wurden. Gott hat uns nicht adoptiert, weil er musste oder weil er dazu verpflichtet war. Gott hat uns adoptiert, weil er es wollte. Er wollte dich. Und deshalb bist du in der Familie. Und wenn ich sage in der Familie, dann meine ich wirklich in der Familie. Es ist nicht so, dass man mit einem Fuß drin und mit einem Fuß draußen steht. Manchmal haben adoptierte Kinder Angst, dass ihre neue Familie sie wieder ausstoßen könnte, wenn sie etwas Schlechtes tun, oder dass sie nicht mehr gewollt werden. Deshalb denken sie jeden Tag, dass die Beziehung auf dem Spiel steht. Wenn sie etwas Schlechtes tun, glauben sie, aus der Familie geworfen zu werden, und versuchen deshalb, gute Dinge zu tun, damit die Familie sie behält. Und normalerweise ist es für die Eltern herzzerreißend, wenn sie das herausfinden. Denn als sie dieses Kind adoptierten, taten sie das nicht aufgrund der Leistung des Kindes. Sie adoptierten das Kind aus Liebe, und für die Eltern gibt es nichts, was das Kind tun könnte, das sie dazu bringen würde, es wieder wegzuschicken. Es ist nicht ein Fuß drin und ein Fuß draußen. Wenn wir diese Geschichte hören, fragen wir uns, wie kann das Kind nur so denken? Und doch kann es uns leicht passieren, so über unseren himmlischen Vater zu denken. Wir können meinen, wenn ich etwas Schlechtes tue, wird Gott mich nicht mehr annehmen. Doch Gott, unser guter Vater, sagt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Bei ihm sind wir sicher und geborgen. In Christus haben wir ein Zuhause, in dem wir angenommen und geliebt sind. In diesem Zuhause gibt es keine Angst. Die Liebe vertreibt die Angst. Bei Gott ist es nicht ein Fuß drin und ein Fuß draußen. Wie geschieht das? Lass mich Vers 5 noch einmal vorlesen. 5. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir sind durch Jesus Christus, Gottes Sohn, in die Familie Gottes adoptiert worden. Es ist durch das Werk Christi, durch den Glauben an ihn, dass wir von Fremden zu Familienmitgliedern werden. Also wissen wir das wer? Es ist Gott und es bist du. Wir wissen das wann? Es war in der Ewigkeit, bevor die Grundlegung der Welt gelegt wurde, als er dich erwählte. Wir wissen das was? Wir sind adoptiert und werden vollwertige Familienmitglieder. Wir wissen das wie? Durch Christus. Aber was ist mit dem Warum? Vers 6. 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Geliebten begnadet hat. Warum hat Gott all das getan? Damit wir seinen heiligen Namen preisen. Er tat es zu seiner Ehre. Er tat es, um seine erstaunliche Gnade sichtbar zu machen. Weißt du, während wir durchs Leben gehen, ist es leicht, uns selbst als die Hauptfiguren in unseren Geschichten zu sehen. So blicken wir auf unser Leben zurück und sehen große Entscheidungen, die wir getroffen haben, die Wendepunkte in unseren Geschichten waren. Oder vielleicht blicken wir zurück und haben Bedauern über Dinge, die wir nicht getan haben. Und wir betrachten alles aus der Perspektive unserer eigenen Handlungen und Entscheidungen als die Hauptfiguren in unseren Geschichten. Aber wenn wir den Anfang des Epheserbriefs lesen, wer ist dort die Hauptfigur? Bist du es? Oder ist es Gott? Es ist Gott, der dich gesegnet hat. Es ist Gott, der dich in Liebe erwählt hat. Es ist Gott, der dich durch Christus adoptiert hat. Also, wie viel Prozent sind wir? Und wie viel Prozent ist Gott? Es sind 100%, die auf der erstaunlichen Gnade Gottes basieren. Warum hat er all das getan? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, um seine Gnade sichtbar zu machen. Wie wir später in Kapitel 2 sehen werden, waren wir unfähig, etwas zu diesem Prozess beizutragen. Wir waren geistlich tot in unseren Sünden und Übertretungen. Aber Gott ist in seiner reichen Gnade und Barmherzigkeit herabgekommen und hat uns gerettet. Warum? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, um seine Gnade sichtbar zu machen. Die Welt sagt dir, dass sich in diesem Leben alles nur um dich drehen soll. Kümmere dich um dich selbst. Mach dich selbst zur Nummer 1. Finde dich selbst. Aber letztendlich ist das ein leeres Ziel. Wie viele Geschichten haben wir über Menschen gelesen, die das größte Ziel erreicht haben? sei es im Sport, sei es in der Geschäftswelt, sei es durch Ruhm. Und sie gelangen an die Spitze, erreichen alle ihre Ziele, aber sie sagen, dass sie sich trotzdem so leer fühlen. Sie fragen, und was jetzt? Die Zufriedenheit, für die sie gearbeitet und auf die sie gehofft haben, ist nicht da. Warum geschieht das? Weil wir nie dazu bestimmt waren, die Hauptfigur in unseren eigenen Geschichten zu sein. Wir waren nie dazu bestimmt, die Nummer eins zu sein. Nur Gott kann deine Seele wirklich zufriedenstellen. Für deine eigene Ehre zu leben, funktioniert nicht. Es ist ein leerer Weg. Aber wenn du verstehst, dass er die Hauptfigur in der Geschichte ist, wenn du verstehst, dass es sein Werk in dir ist, das am Werk ist, wenn du verstehst, dass du nie dazu bestimmt warst, all die Ehre zu bekommen, sondern dass er die Ehre verdient, dann und nur dann kannst du anfangen, seine erstaunliche Gnade zu begreifen. Paulus fährt fort. 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 8, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Durch Christus haben wir die Erlösung, sagt Paulus. Erlösung bedeutete damals, einen Gefangenen oder Sklaven freizusetzen. Und das ist das Werk, das Christus an unseren Seelen durch das Kreuz vollbracht hat. Er ging freiwillig ans Kreuz, nicht um für seine Sünden zu bezahlen, denn er hatte keine, sondern um durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden zu bezahlen. Wir gehen davon, tot in unseren Übertretungen zu sein, zu befreit und lebendig gemacht, in Christus zu werden. Warum hat er das getan, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er über uns ausgegossen hat? Das Wort ausgegossen, im Original lavished, deutet auf Verschwendung, auf Überfluss und Großzügigkeit hin. Mit anderen Worten, Gott hat dich nicht angeschaut und dir ein bisschen Gnade darüber gestreut und gesagt, das reicht, ich muss noch etwas für andere aufheben. Nein, er hat nicht einfach ein bisschen Gnade auf dich gestreut. Er hat seine Gnade reichlich und überfließend über dich ausgegossen. Verstehst du langsam den Punkt? Wie wurdest du erlöst? War es, weil Gott von dir beeindruckt war? War es wegen irgendwelcher guten Taten, die du vollbracht hast? Nein, es war wegen des Reichtums seiner Gnade, die er über dich ausgegossen hat. 9. Indem er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in Christus. 10. Zur Ausführung, sobald die Zeit erfüllt ist, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist in ihm. Es war lange Zeit ein Geheimnis, es war verborgen, aber jetzt ist es durch Jesus Christus offenbart worden. Mit anderen Worten, Gott hatte die ganze Zeit einen Plan, Gott hatte die ganze Zeit ein Ziel. Gottes Wille geschah zu Gottes Zeit. Jesus war nicht Plan B, Jesus war immer Plan A. Gottes Plan war immer Erlösung durch seinen Sohn. Sein Plan war immer Gnade. Sein Plan war immer, alle Dinge in Christus zu vereinen, Dinge im Himmel und Dinge auf Erden, zu einem. Um auf die Filmsprache zurückzukommen, Gott ist nicht nur die Hauptfigur der Geschichte, sondern auch der Regisseur. Sein Plan entfaltet sich. Sein Ziel wird verwirklicht. Wenn du heute die Nachrichten aus aller Welt liest, kann es leicht passieren, dass du Angst bekommst. Es kann sich anfühlen, als wäre überall Chaos. Es kann manchmal so wirken, als würde das Böse gesinnen. Aber wenn du Epheser 1 liest, verstehst du, dass Gott im Himmel nicht gestresst ist. Gott macht sich keine Sorgen. Gott gerät nicht in Panik. Nein, er hat alles unter Kontrolle. Seine Pläne werden nicht vereitelt werden. Seine Absichten werden in Erfüllung gehen. Er ist nicht von seinem Thron gefallen. Er herrscht und regiert. Er ist mächtig. Er ist allmächtig. Und egal, was in der Welt geschieht, wir wissen, dass er alles in der Hand hat und dass er einen Plan und ein Ziel hat. 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. 12. Damit wir, die wir zuvor auf Christus gehofft haben, zum Lob seiner Herrlichkeit seien. In diesen zwei Versen schreibt Paulus über sich selbst und andere jüdische Gläubige. das ist das Wir hier. Und in den nächsten zwei Versen, wenn Paulus ihr schreibt, bezieht er sich auf Gläubige, die nicht jüdisch waren. Aber auch hier siehst du all die gleichen Themen in den Versen 11 bis 12. Als adoptierte Söhne und Töchter Gottes sind wir nicht nur Teil der Familie, sondern wir sind auch Erben. Wir haben ein Erbe, von dem Petrus sagt, dass es niemals vergeht, verdirbt oder verwelkt, sondern im Himmel für uns aufbewahrt wird. All dies geschieht nach dem Plan und Vorsatz Gottes. Warum? Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit. Die letzten Verse. 13, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem verheißenen Heiligen Geist. 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Lob seiner Herrlichkeit. Denkt daran, wenn Paulus ihr schreibt, spricht er zu nichtjüdischen Christen. Während also der ganze Plan Gottes für die Juden ein Geheimnis war, wussten Nichtjuden überhaupt nichts davon. Sie mussten also das Wort der Wahrheit hören. Sie mussten die gute Nachricht des Evangeliums hören. Jemand musste ihnen von Jesus erzählen, damit sie was tun konnten. Also, vielleicht hast du die ganze Zeit gedacht, okay, Gott ist die Hauptfigur, Gott hat den Plan gemacht, Gott hat den Weg bereitet, Gott selbst ist auf die Erde gekommen, um mich zur Ehre seiner herrlichen Gnade zu erlösen. Und jetzt fragst du dich, was soll ich eigentlich tun? Paulus sagt, glaube es. Jetzt hörst du das vielleicht und sagst, das ist zu einfach. Das kann nicht alles sein. Ich muss doch irgendetwas tun. Wenn du denkst, dass es zu einfach ist, einfach zu glauben und anzunehmen, was Gott getan hat, dann fordere ich dich heraus, es zu tun, und dann erzähle mir, ob es wirklich so einfach war. Denn meiner Erfahrung und meinem eigenen Leben nach war es für mich das Schwierigste zu glauben, dass Gott so gnädig ist. Dass er alles über mich weiß, alles, was ich getan habe, alles, was ich tun werde, und trotzdem, noch bevor er einen Berg oder einen Stern erschuf, hat er gesagt, Clint, du bist mein. Alle anderen Religionen in der Welt handeln davon, dass Menschen versuchen, zu Gott zu kommen, meistens indem sie bestimmte Dinge tun. Das Christentum hingegen ist, dass Gott aus Liebe zu uns gekommen ist, um einen elenden Menschen wie mich zu retten. An meinem Abschlusstag, als sie verkündeten, dass sie meinen Namen für diesen Missionspreis ausgewählt hatten, wusste ich, dass ich es nicht verdient hatte, mit den anderen besten Studierenden auf dieser Bühne zu stehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so gearbeitet hatte wie sie. Aber trotzdem riefen sie an diesem Tag meinen Namen auf. Sie wählten mich aus, und ich hätte auf meinem Platz sitzen bleiben und den Preis ablehnen können, oder ich hätte auf die Bühne gehen und ihn annehmen können. Was ist unsere Rolle? Es ist zu glauben, es ist Gottes großzügiges Geschenk der Gnade anzunehmen. Vorhin habe ich gesagt, dass die Lehre von der Erwählung oft zu einer philosophischen und theoretischen Debatte wird. Und in meinen jüngeren Jahren habe ich an vielen dieser Debatten teilgenommen. Die klassische Debatte dreht sich um die Frage der Wahl. Es gibt normalerweise zwei Seiten. Die eine Seite sagt, dass es ganz Gottes Werk ist und wir als Menschen keine Wahl haben. Die andere Seite sagt, dass Menschen eine Wahl haben und dass Gottes Erwählung darauf basiert, dass er weiß, was Menschen wählen würden. Dies ist die klassische Debatte zwischen Gottes Souveränität und menschlicher Verantwortung. Als ich jünger war, habe ich hitzige Debatten darüber geführt, aber je älter ich werde, desto mehr Demut schenkt Gott mir in diesem Thema. Junge Menschen, das ist einer der Vorteile des Älterwerdens, mehr Demut und mehr Gnade. Heute bin ich also zufriedener damit zu sagen, dass ich nicht genau weiß, wie diese beiden Dinge zusammenwirken. Aber ich sehe beide in der Schrift. Wie wir heute in Epheser 1 betrachtet haben, lesen wir, dass Gott souverän ist, er hat die Kontrolle. Aber wir lesen auch in Vers 13, dass wir zum Glauben gerufen sind. Mit anderen Worten, ich denke, beides ist wahr. Gott ist souverän und wir sind verantwortlich für unser Handeln. Das mag wie Gegensätze erscheinen, aber in der Bibel stehen diese Dinge in Harmonie. Jemand fragte einmal den britischen Prediger Charles Spurgeon, wie er diese beiden, scheinbar widersprüchlichen Lehren, miteinander in Einklang bringe. Spurgeon lächelte und sagte, »Ich versöhne niemals Freunde. Das bedeutet, wir mögen ein Problem in diesen beiden Dingen sehen, aber in Gottes Wort gibt es kein Problem. Gott ist souverän und wir werden für unsere Taten zur Rechenschaft gezogen.« Lassen Sie mich diese beiden letzten Verse noch einmal vorlesen. 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört und an ihm geglaubt habt, versiegelt worden mit dem verheißenen Heiligen Geist. 14. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Lob seiner Herrlichkeit. In Epheser 1 sehen wir die Dreieinigkeit sichtbar. Wir sind vom Vater erwählt. Wir sind durch Jesus, den Sohn, erlöst. Und wir werden durch den Heiligen Geist bei der Errettung versiegelt. Jemand hat mich diese Woche nach der Taufe mit dem Heiligen Geist gefragt, nach der Sprache, die in 1. Korinther 12 verwendet wird. Hier sehen wir, dass wir den Heiligen Geist bei der Errettung empfangen. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und nimmt Wohnung. Der Heilige Geist führt uns, leitet uns und überführt uns von Sünde. Es gibt einige Lehren, die behaupten, dass das Wohnen des Heiligen Geistes erst später nach der Errettung geschieht, als ob es zwei Schritte gäbe. Die Idee lautet, okay, du glaubst an Jesus, aber hast du schon den Heiligen Geist? Aber in Epheser 1, Vers 13, gibt es keine zwei Schritte. Paulus sagt, dass ihr geglaubt habt und in Jesus seid. Und ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, der das Unterpfand unseres Erbes in Christus ist. Ein Siegel zeigt, wem etwas gehört. In dieser Hinsicht ist der Heilige Geist das Pfand oder die Anzahlung auf unser Erbe. Es ist die sicherste Einzahlung, die es geben kann. Denn Gott selbst ist der Garant. Warum? Am Ende von Vers 14 wiederholt sich der Refrain: Vom Lob seiner Herrlichkeit. Damit wir seine erstaunliche Gnade sichtbar sehen. Bevor Gott irgendetwas in dieser Welt erschuf, hat er dich erwählt. Er hat an dich gedacht. Er hat beschlossen, ich will dich in meiner Familie haben. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen Zweck für dich. Er hat ein Erbe für dich. Er hat dich durch das Blut Christi erlöst. Weißt du das über Gott? Ich hoffe, du weißt es. Denn wenn du das verstehst, wenn du es glaubst, wirst du nie mehr derselbe sein.